Es ist ein ständiger Prozess, wobei das nach außen vielleicht so aussieht, aber für mich ist das ja eine durchgängige Praxis. Das hat einerseits viel mit Experiment zu tun, aber das, was ich dann in der Ausstellung zeige, ist ja dann das Ergebnis des Experiments.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Maler und Konzeptkünstler Johannes Wohnseifer, mit dem wir mit der Pancake Show unsere 10. Einzelausstellung eröffnet haben. Und was zu sehen ist und über den Werdegang von Johannes hören wir jetzt im Podcast. Johannes, wie bist du zur Kunst gekommen?
Es liegt schon lange zurück. Eigentlich erzähle ich das gar nicht so gerne, weil es ein bisschen romantisierend und
nur die Wahrheit.
Aber tatsächlich stand der Entschluss so ungefähr mit 10 Jahren fest. Ich kann das sogar relativ genau festmachen, weil ich zum 10. Geburtstag meine ersten Ölfarben geschenkt bekommen habe. Und da habe ich mit dem Geschenk beschlossen, dass das ein guter Job für mich wäre.
Und dein Vater ist Richter gewesen. Kam denn Kunst bei euch in der Familie irgendwie vor?
Weniger über die väterliche Seite, mehr über meine Mutter. Die hat eben in den 70er Jahren Töpferkurse gemacht, hat mich in einen Zeichenkurs an der Volkshochschule angemeldet. Das ganze Programm, da gab es auch so einen kleinen lokalen Kunstmarkt. Also das war meine erste Berührung auf lokaler Ebene
mit Kunst. Ich erinnere mich, du hattest dich auch damit beschäftigt, dann gab es irgendwie die Möglichkeit, eine Galerie in New York zu mieten.
Das war ein bisschen später.
Wo du dann dachtest, dass...
Hatte ich in der Art gelesen mit 14 Jahren. Da gab es eine Galerie für Teenager in New York. Dann habe ich Polaroids gemacht von meinen Bildern und habe die nach New York geschickt. Dann kam ein offizieller Brief von einer New Yorker Galerie zurück, dass sie gerne eine Ausstellung mit mir machen wollten. Das war aber Scam. Der Brief ging dann so weiter, dass man, weiß nicht, $800 oder $1,000 im Voraus zahlen musste, um die Ausstellung zu finanzieren.
Ja.
Und das hat dann nicht stattgefunden.
Und dann erzähl mal, du hast sozusagen früh diesen Entschluss gefasst und hast dann aber auch...
Ja, das war noch sehr, sehr naiv. Mein Vater hat tatsächlich das dahingehend unterstützt. Der ist mit mir viele Ausstellungen in Köln besucht. Und was fast noch wichtiger war, der hat mir die Ausstellungskataloge immer mitgebracht oder gekauft beim Ausstellungsbesuch. Also ich habe zum Beispiel Westkunst dann mit 13 Jahren gesehen und habe dann auch den Katalog zu Hause gehabt. Und das war ein ganz prägendes Erlebnis. Also ich habe mir die Kunst auch sehr viel damals über Bücher angeeignet. Dann hatte ich die Picasso-Bücher, diese großen Bildbände von Duncan, wo es dann um das Atelierleben von Picasso geht, auf dem Schloss. Und der malt den ganzen Tag. Und das war für mich eine sehr schöne Vorstellung, meinen Beruf zu verbringen, also meine Zeit mit Arbeit zu verbringen.
Und dann hast du, was kam zuerst? Du hast ja dann in der Galerie gearbeitet und dich auch auf Akademieplätze beworben. Wie fing sozusagen der Einstieg in die professionelle Kunstwelt an?
Ja, ich habe ja dann erstmal so von 10 bis 18, 19 gearbeitet. Also ich habe in der Zeit sehr viele Bilder und Objekte gemacht, neben der Schule. Ich hatte zwischenzeitlich die Idee, Schule abzubrechen, weil ich gelesen hatte, dass man sich Düsseldorf an der Kunstakademie direkt bewerben kann, auch ohne Abitur. Mhm. Das habe ich aber dann verworfen, habe dann Abitur gemacht und dann war für mich ganz klar, der nächste Schritt war, dass ich Kunst studieren wollte. Also es war mich tatsächlich auch ein ich habe mich schon als Künstler gefühlt. Ich konnte jetzt auch schon auf 8-9 Jahre kontinuierliche Arbeit zurückblicken. Ich hatte schon, ich weiß nicht, hunderte Bilder gemalt. Und für mich war das der nächste logische Schritt, jetzt Kunststudent zu werden.
Und wenn du heute die Bilder anguckst, hattest du da schon deine Sprache gefunden?
Nein, noch nicht, obwohl ich in einigen Bildern auch schon mit Text beschäftigt habe. Meine erste Bewerbung an der Kunstakademie Düsseldorf war rein mit Textarbeiten. Das sind tatsächlich, wenn die noch existieren, wären das noch gültige Arbeiten für mich. Eigentlich nicht, da ist auch viel peinliches Zeug dabei. Ich habe mich aber mit den Bedingungen des Aufnahmeprozesses an der Kunstakademie überhaupt nicht beschäftigt, weil ich eine jugendliche Arroganz hatte. Das war für mich ganz logisch, dass ich genommen werden musste, weil ich habe ja jetzt schon konnte ja schon auf eine Praxis verweisen. Und von daher habe ich mich da überhaupt nicht mit beschäftigt und bin deswegen krachend gescheitert.
Und dann wurdest du nicht genommen,
genau.
Hast dann aber später intensiv mit einem Künstler gearbeitet, der auch nicht genommen wurde, mit Martin Kippenberger.
Der wurde tatsächlich genommen, der hat zwar wenig studiert, aber
er hätte nämlich nicht studiert.
Nee, er war an der Kunsthochschule in Hamburg.
Ah, ich dachte, er hätte dann da unterrichtet, aber ich dachte, er wäre nicht genommen worden auch.
Doch, aber er war fast nie da.
Oder er wurde in Düsseldorf dann nicht genommen.
Oh, das weiß ich nicht.
Weil ich meine, da hätte es wie so ein Trauma gegeben, dass er dann nicht genommen wurde. Und wie kam es dazu, dass du mit ihm gearbeitet hast?
Ich musste etwas länger ausholen. Ich musste etwas machen nach der Schule und habe dann unmotiviertes Jurastudium als Warteschleife begonnen, um Familie zu beruhigen und um krankenversichert zu sein, all das, was damit zusammenhängt, um das abzusichern, und hatte dann gleichzeitig mein erstes Atelier in Köln, das direkt in Uninähe war. Ja, ich habe dann mehr oder weniger so getan, als ob ich Jura studiert hätte, und war die meiste Zeit in meinem Atelier in Uninähe. Mhm. Aber ich war auch in den Vorlesungen und das war gar nicht mal so uninteressant, aber ich konnte mich nie richtig darauf konzentrieren. Mhm. Und das ging 2 Jahre gut. Dann hat mein Vater, der eben auch als Dozent an der Kölner Uni gearbeitet hat, hat der gemerkt, dass ich nach 2 Jahren, dass mir da immer noch die grundsätzlichen Begrifflichkeiten fehlten und dass ich das nicht ernsthaft verfolge. Und gleichzeitig habe ich eben 2 Jahre relativ isoliert in diesem Atelier gearbeitet, sehr viel gearbeitet, sehr lange gearbeitet. Das hat mir sehr gut getan, war aber keine gesunde Situation, weil ich fast gar keinen Austausch immer mit anderen Künstlerinnen hatte. Und ein sehr guter alter Freund von mir, der Michael Zöllner, der zwischenzeitlich an der Kunstakademie Düsseldorf angenommen wurde, das war eben smarter als ich und hat aus meinen Fehlern gelernt, den Bewerbungsprozess perfekt durchlaufen und war dann in der Klasse von Gerhard Merz, hat dann aber nach einem Jahr aufgehört mit Kunst und hat weiter Typografie studiert an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Walter Nichols. Der hatte einen Job in einer Galerie und brauchte noch jemanden, der ihm hilft. So bin ich in diese Galeriearbeit reingekommen. Ah,
okay, der hat dann bei der Galeriekapitän gearbeitet?
Nein, er hat bei der Galerie Ernst Busche gearbeitet und hat dann kurz Zeit später gewechselt zu Jablonka. Mhm. Und dann hatte ich diesen Job bei Busche und ich kannte den Burkhard Riemschneider, der damals als Assistent bei Gisela Kapitän gearbeitet hat. Und der Burkhard brauchte jemanden für einen speziellen Ausstellungsaufbau. Da hat er mich gefragt. Das war eine Ausstellung von Larry Clark 1992 bei Gisela Kapitän. Mhm. Die Ausstellung habe ich aufgebaut und war ein sehr langwieriger und delikater Ausstellungsaufbau, weil das waren die originalen Prints, die direkt mit kleinen Nägeln, fast Nadeln, direkt an der Wand installiert werden sollten als umlaufender Fries. Und der Larry Clark hat aber darauf bestanden, dass beim Aufbauprozess keine Wasserwaage verwendet wird. Mhm. Aber es sollte aber trotzdem gerade sein. Und der Larry Clark war zu dem Zeitpunkt so ein grumpy old man. Wir haben uns dann aber über das Skaten angenähert. Also es war in der Zeit, bevor Kids erschienen. Also ich wusste nicht, dass er einen Bezug zum Skateboarding hatte. Mhm. Aber ich trug dann beim Aufbau ein Skate-T-Shirt. Und daraufhin hat er gefragt. Und da bin ich mit ihm zur Domplatte gegangen in Köln. Das war damals noch ein Skatespot. Und dann haben wir uns sehr gut angenähert und gut verstanden. Ich bin dann mit ihm eine ganze Woche zu den Skaterspots in Köln gefahren. Er hat sehr viele Fotos gemacht. Das war dann mein Beginn der Künstlerbetreuung, gesehen. Mhm. Das hat die Gisela Kapitän mitbekommen und dachte, ich sei die geeignete Person, um als Assistent für Martin Kippenberger zu arbeiten.
Weil der Kippenberger hat jemanden gebraucht.
Und dann er hat jemanden für sein Büro gebraucht, mhm. weil er damals sich von Hetzler getrennt hatte und beziehungsweise Hetzler von ihm und er eine autonome
Struktur aufbauen wollte.
Struktur, die hatte er schon aufgebaut. Den Job hatte vorher die Nicole Neufert, heute Nicole Delmes gemacht. Die Nicole war dann nur zwischenzeitlich mal erkrankt und konnte den Job nicht weiterführen und so wurde dieses Büro Kippenberger als autonome Struktur innerhalb der Infrastruktur der Galerie Kapitän aufgebaut. Und ich sollte eben das Tagesgeschäft.
Und würdest du auf eine Art sagen, dass er auch wie ein Lehrer irgendwie war für dich? Gab es einen Austausch zu deiner Arbeit? Weil ihr habt ja auch viel getauscht und so.
Ja, aber ich habe ihm eigentlich nie von meinen Arbeiten erzählt. Mhm. Das war schon ganz klar ausgerichtet auf ihn, auf seine Arbeit. Er hat aber immer wieder mal gefragt, aber ich hab das nie in den Vordergrund gestellt. Aber er hat trotzdem getauscht. Vielleicht war es auch so eine Art Gnadentausch. Ne? Mhm. Ich habe trotzdem sehr viel dabei gelernt.
Ja.
Der Austausch war ja trotzdem da. Der Austausch über die eigene Arbeit ist ja manchmal gar nicht so wichtig, sondern der allgemeine Austausch über Kunst und über die Haltung zu Kunst, das war eigentlich immer wichtiger. Also der hätte ja nie gesagt, da hätte ich aber an deiner Stelle ein anderes Rot genommen oder so.
Ja, ja. Ja, der hatte ja interessante Unterrichtsmethoden, ne? Also ich erinnere mich, in der Städelschule habe ich das so am Rande mitbekommen, als ich noch sehr klein war, hat er dann die Studierenden immer Pizzas malen lassen, als Malübung. Ja. Weil Pizza malen natürlich ziemlich herausfordernd ist, ne? Also da die quasi
ja,
Margarita originalgetreu zu treffen, ist
schwierig.
Ja, ist schwierig, komplex. Ja.
Und das kannte ich aber noch nicht.
Und der Thomas Beiler hat mit seinen Studierenden hat er dann die ICE-Trasse sie besuchen gegangen. Ja, also und der Zobernick hat eigentlich immer nur zum Rotwein eingeladen. Also das ist eben interessant, wie
Kunst. Das zeigt aber auch, dass ich bin ja der festen Überzeugung, dass du Kunst nicht lehren kannst.
Wie machst du das jetzt? Du bist jetzt selber Professor,
ja,
unterrichtest Kunst.
Ich rede kaum über meine eigene Arbeit, obwohl das manchmal von den Studierenden eingefordert wird. Und tatsächlich mache ich auch einen kleinen Zoom-Talk und dann machen wir mal einen kleinen Ausstellungsrundgang.
Das hier von einer Ausstellung, genau. Die wir jetzt eröffnen in der Kapelle der Königgalerie in St. Agnes.
Genau. Aber das Paradoxe am Kunststudium ist ja dass das, was du lernen sollst, das sollst du ja gleichzeitig schon mitbringen. Zumindest in Grundzügen. Es geht in erster Linie darum, Erfahrungen weiterzugeben. Und die Erfahrungen, zumindest meine Einschätzung, werden aber auch immer weniger wert. Mhm. Also mit meiner Erfahrung aus den 90er Jahren, das sind ja ganz spezifische. Ob das heute noch in der Form gültig ist, ist ja auch eine ganz andere Frage.
Klar, die Welt hat sich verändert, die Kunstwelt auch.
Absolut. Aber durch den Austausch, durch das Zusammenleben, durch das über Kunst und auch über Kunst machen, reden, passiert schon sehr viel. Aber ich denke grundsätzlich, dass die Studierenden, die müssen machen, was sie wollen. Das sage ich ihnen eigentlich immer. Mhm, nicht das, was ich will oder ich habe da auch keine Mission und versuche undogmatisch zu sein und offen zu bleiben.
Und du hattest ja in den 90er Jahren ziemlich früh großen Erfolg. Du hattest dann eine, ich glaube 99, eine große Einzelausstellung im Museum Ludwig und hast dort eigentlich deiner Zeit ziemlich voraus einen Turnschuh entwickelt mit Adidas in Gold, Bronze und Silber und hast einen bezogen auf die Olympiade
72
in München, genau. Also in deiner Arbeit geht es eigentlich ganz stark um, ja, wie soll man sagen, kulturpolitische Themen der Mainstream, weiß ich nicht, Deutschland, das Erscheinungsbild, dann historische Momente. Du hast eine sehr bekannte Arbeit gemacht. Ich glaube, ganz viel hat immer mit der subjektiven eigenen Geschichte und Erfahrung zu tun. Du hast diesen Schrank, in dem Schleier gefangen gehalten wurde von der RAF, nachgebaut, kombiniert mit einer Skateboardrampe, weil du vor dem Haus, wie du später erfahren hast, Skateboard gefahren bist, in dem Schleier festgehalten wurde.
Genau, das war der erste Skateboard-Sommer 1977. Das waren die ersten Skateboards, die ich zumindest zur Verfügung hatte. Und der Bürgerplatz in Erfstadt-Lippla, das war damals ein kleiner Treffpunkt. Und von Leuten, die damals haben wir noch Rollbretter gesagt, mit ihren Rollbrettern unterwegs waren. Und in dem Gebäude gegenüber zum Renngraben 8 war eben diese konspirative Wohnung, in der Hans-Martin Schleyer nach der Entführung in Köln untergebracht war. Und es gab tatsächlich einen Dorfpolizisten, der den entscheidenden Hinweis gegeben hat. Aber durch diese ganze Hysterie sind so viele Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, dass das nicht gefiltert werden konnte. Also war diese berühmte Fahndungspanne damals. Aber das war keine erfolgreiche Ausstellung. Das ist hat damals niemand interessiert. Und durch die Bilderserie von Gerd Richter war das Thema vermeintlich durch.
Ja, interessant ist bei deinen Arbeiten, der Gerd Richter hat ja diese Polizeifotos quasi, wie er häufig eben Fotos malt, hat er diese Polizeifotos von der Nacht in Stammheim abgemalt. Und du hast, deine Arbeiten sind ja oft in so einem kulturhistorischen Kontext verortet, ne? Also wie das eben bei deiner Ausstellung im Museum Ludwig auch war. Du hast ja auch in deiner aktuellen Ausstellung hier bei uns, taucht der Bezug zum Kölner Dom auf, in Kombination aber mit der typografischen Erscheinung von MoMA, wo du das Logo des MoMAs quasi auf seine repetitive Erscheinung reduzierst, zu einem Bild machst. Und das sind oft so Bezüge, dass du eben diesen bekannten...
Ja, weil das MoMA-Logo, ich war immer sehr besessen davon, diesem Entwurf von Ivan Tschermajew, sehr bekannten Gestalter von Logos, Grafikdesigner, weil der Text so gut als Bild funktioniert. Und das war wichtig. Und das andere zum Kölner Dom habe ich tatsächlich ja als geborener Kölner wahrscheinlich schon eine besondere Beziehung. Das geht aber noch darüber hinaus. Einer meiner Vorfahren war im 16. Jahrhundert Dompropst, also Chef der Kathedrale, und hat dann als Mann der Kirche sein Vermögen in eine Stiftung überführt, die heute noch funktioniert. Und mein Bruder und ich haben tatsächlich als Schüler ein Stipendium bekommen aus diesem Stiftungsvermögen. Also es wird heute noch, es war eine tiefe Beziehung, die ich zum Kölner Dom als...
Wir waren ja gerade schon beim Skaten sozusagen da.
Genau. Tatsächlich hat mich der Platz vorm Kölner Dom früher mehr interessiert als der Dom selbst. Aber der Dom ist für mich tatsächlich ein wichtiger Bezugspunkt. Ich gehe auch oft da rein und arbeite tatsächlich im Moment auch noch an einer Skulpturenserie, die kleine Fehlstellen im Gemäuer des Doms ergänzt.
Ne? Wo du so Abgüsse genommen hast, ne?
Genau, und ich habe Kontakt zur Dombauhütte und habe eben Gesteinsreste des Doms bekommen, die ich dann gemahlen habe und aus denen ich dann Pigment gewonnen habe und die Farbe für den Schatten dieses Bildes, das Bild ist auf einem Aluminiumelement gemalt, das dann nochmal einen perspektivischen Schatten, um einen perspektivischen Schatten auch aus Aluminium ergänzt wird. Und dieser Schatten ist eben in der Farbe des Doms
gemalt. Ist aus dem Dom.
Ist tatsächlich quasi. aus dem Domgestein ist die Farbe gewonnen.
Und Grafik und Erscheinungsbild taucht auch in der Ausstellung auf. Du hast so Bilder gemacht, die mehrfarbige Rollen haben, so ein bisschen wie so ein Zeitungsständer. Und das sind quasi Bilder, die wiederum Plakate tragen. Deine eigenen Plakate, aber auch zur Verfügung stehen, andere Plakate aufzunehmen.
Genau. Da kommen mehrere Ebenen meiner Arbeit zusammen. Zum einen die Praxis, Plakate zur Ausstellung zu entwerfen. Ich war immer an Plakaten interessiert, schon als Kind, habe immer Plakate gesammelt, habe dann selbstverständlich auch während meiner Arbeit für Kippenberger, da war das ja auch ganz, ganz wichtig bei ihm, die Plakate standen, waren ja für ihn der gültige Ersatz seiner Druckgrafik, und seine Plakate wurden dann auch immer regelmäßig zu Grafikmappen zusammengefasst. Also das ist, war eben in dem Sinne auch eine wichtige Prägung. Gerade in den letzten Jahren durch die Online- und durch den Druckereien und die Digitaldruck ist es auch wesentlich niederschwelliger, heutzutage ein Plakat zu machen. Als in den 90er Jahren war das sehr viel aufwendiger, ein Siebdruckplakat herzustellen. Bei den Arbeiten, ja, du sagst, wie ein Zeitungsständer, ja, genau. Es war tatsächlich umgedreht, habe ich die Struktur das erste Mal, das ist ein Fundstück aus dem Alltag in Los Angeles auf einem Sportplatz gesehen. Und zwar waren das die Behälter für die Baseballschläger. Mhm. Das war eine ähnliche Struktur, Metallröhren aneinander geschweißt, sodass man die Schläger dort ablegen konnte und rausziehen konnte. Und das habe ich eben als Grundstruktur übernommen. Das sind Röhren, die 50 Zentimeter breit sind. Jeweils sieben Rohre übereinander ergeben ein Bild. Und jedes Rohr ist in einer anderen Rallfarbe lackiert. Professionell lackiert von einer guten Autolackiererei.
Und dann montiert auf einer Leinwand?
Nein, auf einen Aluminiumrahmen.
Mhm. Und dieses RAL-System spielt auch eine Rolle in deiner Arbeit?
Ja, ist sehr wichtig, darauf komme ich immer zurück. Bei der Arbeit war mir sehr wichtig, dass die Arbeit sieht aus wie ein Multiple, ist aber immer ein Unikat. Es gibt in dem klassischen RAL-Farbtonspektrum gibt es 216 Farben. Ich bin kein Mathematiker, aber wenn du das jetzt multiplizierst und alle Farbkombinationen durchspielst, sind das eigentlich unendliche Möglichkeiten der Konfiguration.
Und du hast auch mal Bilder gemacht mit den sozusagen verbotenen RAL-Farben der Wehrmacht. Das RAL-System gibt es schon?
Ja, seit den 1920er Jahren, mhm. Glaube ich. Steht für Reichsausschuss Lieferbedingungen.
Ah, ja.
Das hat sich damals darauf verständigt, bestimmte Standards für Farben festzusetzen. Das Interessante ist ein extrem konservatives System. Also es gibt nicht viel Veränderung. Ja, aber die Veränderungen, die es gibt, sind interessant. Mhm, zum Beispiel die Farben, die rausgefallen sind, weil sie von der Wehrmacht verwendet wurden. Aber es ist auch nicht ganz stringent, weil andere Farben, die ebenfalls von der Wehrmacht verwendet wurden, sind weiterhin drin.
Und du arbeitest es oft auch mit den Begriffen, ne? Dass die dann heißen Mausgrau oder.
Ja, die Beschreibungen sind faszinierend für mich. Also es gibt zum Beispiel Beiggrau und es gibt Graubeig. Das sind zwei verschiedene Farben.
Und die haben und dann beide diesen Namen. Also die eine heißt so, der
andere. Beiggrau ist halt im 10er-Bereich und Graubeig ist so im 70er-Bereich der Grauwerte. Das ist für mich auch tatsächlich ein Alltagsspiel, im Alltag RAL-Farben zu erkennen.
Und das Bild, es gibt ein Bild, das besteht aus drei Elementen und aber einer Wandarbeit. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen?
Genau, das Bild ist ein Fragment, das heißt, eine Ecke fehlt und das unvollständige Bild wird erst auf der Wand mit einer Kohlezeichnung vervollständigt. Also es ist ein Aluminiumbild, das in dem Fall nicht lackiert, sondern eloxiert wurde in Schwarz- und Grautönen. Und ich versuche dieses Grau ungefähr auf der Wand anzugleichen, was nie gelingen kann. Die Oberfläche des Bildes ist relativ glatt. Die Oberfläche der Wand hat eine Struktur, wenn auch nur eine leichte. Und das zeichnet sich natürlich durch die Kohlezeichnung, wird die Struktur sehr, sehr sichtbar. Aber die Differenz ist ja auch durchaus gewollt. Und das ist wichtig für mich, weil ich mich in den Arbeiten in so einem absoluten Zwischenbereich zwischen Objekt, Bild, Zeichnung bewege. Für mich bleibt es immer ein Bild, aber es hat die Form selber hat selbstverständlich auch etwas Objekthaftes und die Zeichnung auf der Wand ist ja auch da.
Und in dem Knopf vielleicht so ein bisschen an, da gibt es ein wie so eine Art Aluminiumblock, wo du einen Pixel genommen hast aus einem Foto oder einer Oberfläche und das lässt du dann ausfräsen aus einem Aluminiumblock,
genau.
Der dann wie so eine Art Erinnert vielleicht so ein bisschen an Louis Nevelson.
Wie ein Relief.
Wie ein Relief, oder, genau.
Ja, ja, ich definiere die als Bilder, als Malerei, obwohl ich jetzt überhaupt nicht Hand angelegt habe. Es ist ein rein industrielles Produkt, wenn du so willst. Der Prozess ist für mich eben faszinierend, weil es ist ein skulpturaler Prozess. Material wird weggenommen aus einer massiven Aluminiumplatte, die eben sehr schwer ist. Das Bild funktioniert über und mit dem Material. Also es ist auch titelgebend. Die Bilder heißen Aluminium Painting, selbsterklärend. Und werden nicht lackiert, sondern auch in dem Fall eloxiert, in dem Fall einfarbig. Es gibt auch mehrfarbige Varianten, aber das ist die einfarbige Variante. Und das erfüllt von dem technischen Prozess im Grunde genommen das, wonach sich viele monochrome Malerinnen und Maler sehen, nach einer Einheit von Farbe und Träger. Weil durch den Eloxierungsprozess dringt die Farbe in das Material ein und härtet das Material auch gleichzeitig nochmal.
Ja, ist sehr interessant, wenn man sich nach links und rechts bewegt, wie die Oberfläche visuell sich verändert von dem jeweiligen Blickwinkel.
Ja, die Bilder haben etwas sehr Plastisches, und was ich an dem mag, ist, dass man die Schwere, dass sich die Schwere vermittelt, die Massivität, das ist wichtig bei diesen Arbeiten.
Bei einem anderen Bild in der Ausstellung wiederum, das ist quasi klassisch gemalt, und dann nimmst du aber einen Laser und laserst die letzte Oberfläche ab.
Ja.
Ja, das ist schwarz, du malst es und dann ist es am Ende schwarz, wenn man so will, nochmal übergrundiert. Und genau. Dann laserst du diese
das
Oberfläche wieder ab und dann bleiben.
Ich überarbeite das aber auch wieder.
Also jetzt haben wir ja quasi mehrere experimentelle Malprozesse. Fällt dir das schwer? Warum so viel sozusagen parallel? Weil das Interessante ist ja auch, dass ich das gar nicht unbedingt jetzt dem Betrachter, der Betrachterin von selbst erschließt. Ist das sozusagen für dich ein fortlaufendes Experiment? Warum legst du dich nicht fest auf eine Vorgehensweise? Mhm. Ist es immer das Unfertige? Weil es gibt zum Beispiel noch ein anderes Bild in der Ausstellung, das ist ein, wie so ein angefangener Entwurf von einem Plakat. Da ist ein Panzer zu sehen, der von einem anderen Urheber kommt, und da ist so ein Post-it drauf mit dem Titel der Ausstellung, The Pancake Show.
Genau.
Also ist das alles ein ständiger Prozess?
Es ist ein ständiger Prozess, wobei das nach außen vielleicht so aussieht, aber für mich ist das ja eine durchgängige Praxis. Das hat einerseits viel mit Experiment zu tun, aber das, was ich dann in der Ausstellung zeige, ist ja dann das Ergebnis des Experiments. Das ist ja, das beruht ja dann tatsächlich, also teilweise arbeite ich ja seit Jahren an bestimmten Bildern oder Serien, und das funktioniert ja auch nicht auf Anhieb, also zum Beispiel mit Aluminium-Paintings oder auch das MoMA-Painting, über das wir eben gesprochen haben, da gab es auch große innere Widerstände bei mir, das zu zeigen. Und das sieht eventuell so aus, dass es sehr verschieden ist, aber es beruht alles auf meiner Praxis. Vielleicht lässt es sich besser über den Ausstellungstitel A Pancake Show erklären, weil das klingt ja zunächst mal wie ein alberner Titel, stammte tatsächlich aus der Kommunikation mit einer Studierenden. Und ich habe sie gefragt, ob sie an der Painting Show teilnehmen möchte. Und sie hatte aber Pancake Show verstanden. Und Pancake Show? Und dann hat mir das aber so gut gefallen als Analogie für Malerei, weil beim Pancake, beim Pfannkuchen mischst du auch verschiedene Zutaten. Und dann kommt es auf eine Oberfläche und es passiert etwas.
Passt ja wieder ganz gut zu der Malaufgabe, Pizzas zu malen.
Pizza, Pancake, ja. Und so gesehen, es gibt ja auch süße Pfannkuchen und es gibt scharfe Pfannkuchen. Und Pfannkuchen in Österreich sind was anderes als in Korea. Und überall gibt es Pfannkuchen. Also ich fand die Analogie und eben auch diese sprachliche Nähe von Painting und Pancake sehr reizvoll, dass ich dann tatsächlich das den Studierenden vorgeschlagen habe als Titel für diese Gruppenausstellung, an der wir tatsächlich gearbeitet haben. Das war ihnen aber, glaube ich, zu albern. Und dann habe ich den Titel jetzt für mich genommen. Aber das beantwortet im Grunde genommen deine Frage von eben, also diese verschiedene Ausgestaltung. Ja, es ist immer das Ergebnis dieses Prozesses, der ist mal mehr oder mal weniger experimentell, aber das ist das Ergebnis meiner künstlerischen Praxis.
Ja, ich finde, wo das gut zusammenkommt, ist in deiner Bilderserie von den Polaroid-Paintings. Für die jüngeren Zuhörerinnen ist es so, dass dieses Polaroid, das klassische Polaroid, eben so ein, ja, über Quadrat hinausgehend, unten mit so einem, wie so einer Art Griffrahmen, kamen eben früher die Polaroids aus der Polaroid-Kamera und dann dauerte das so ein paar Minuten, bis die entwickelt waren. Und das Interessante ist, da gab es dann unterschiedliche Theorien, ob das Wedeln jetzt das Bild beschleunigt oder nicht. Aber es ist eben sehr interessant, weil
nach Andre 3000 muss man das machen, ne?
Ja, weil die Fotografie entwickelt sich eben sichtbar im Prozess und bevor die dann zum klaren Bild wird, ist sie eigentlich ein abstraktes Bild. Und es ist interessant, weil dieses abstrakte Bild eben im Entstehen ist und du heilst malerisch, interpretativ als abstraktes Bild im Rahmen dieses Polaroids vergrößert, machst du eine abstrakte Malerei, wo man aber dadurch, dass man dieses Format wieder erkennt, zum Teil hast du die auch in Originalgröße gemacht, wie so eine innere Projektion von dem Bild, was entstehen könnte.
Ja.
Also eigentlich ganz symptomatisch oder exemplarisch für deine Arbeitsweise auch, oder?
Ja, ich habe die Polaroid-Serie 2011 begonnen. Das war zu einem Zeitpunkt, als Polaroid gerade insolvent gegangen ist. Und ich habe das als großen Verlust erlebt, weil mir das als Medium immer sehr sympathisch war. Ich habe in dem Moment überlegt, dass das jetzt der richtige historische Moment ist, um den fotografischen Prozess wieder zurückzuführen in die Malerei. Und habe deswegen Grund genommen aus Verlustangst versucht, dieses Polaroid über die Malerei zu erhalten. Das war dann kurze Zeit später obsolet, weil Polaroid ja dann wiederbelebt wurde. Und
aber ich glaube, ja, in einem anderen Format, ne? Ich glaube, dieses klassische Format ist abgelöst durch so ein 16:9 Format.
Nee, es gibt das, das alte Format gibt es wieder.
Ah, okay. Hast du denn dann Fotos gemacht oder sind die abstrakten Bilder vollkommen frei?
Die sind vollkommen frei. Ich habe versucht, abstrakte Polaroids zu machen und es hat fotografisch nie so gut funktioniert wie in der Malerei.
Und eine andere Arbeit, die mir gerade einfällt, ist eine Arbeit, die auch in der Sammlung vom Museum Ludwig ist. Und zwar ist das ein BMX-Fahrrad, was in dem klassischen Brückengrün der Stadt Köln gestrichen ist. Die Brücken haben alle dieses sehr prägnante Grün und die Reifen sind gefüllt mit Wasser aus dem Rhein.
Ja.
Wie wichtig ist sozusagen die Entschlüsselung? Also, weil wenn das Fahrrad jetzt im Museum Ludwig steht, du hast ja mehrere Fahrräder gemacht, auch eins, was begraben ist von der Rampe, da ist jetzt der Betrachterin ja nicht klar, was hat es denn jetzt damit auf sich? Wie wichtig ist dir, dass das entschlüsselbar ist?
In dem speziellen Fall, das war tatsächlich, die Arbeit habe ich damals gemacht und die wurde erstmals gezeigt auf der Art Basel und die habe ich für meine damalige New Yorker Galerie gemacht. Also es war auch tatsächlich Teil dieser Arbeit, dass dieses Fahrrad, der Titel ist The Endless Bridge, die Idee ist eben, dass der Rahmen des Fahrrads wie eine Brücke funktioniert und du laufend über den Rhein fährst. Deswegen die endlose Brücke. Und Teil der Arbeit war tatsächlich auch der Prozess der Vermittlung. Und der lokale Bezug, dass die Arbeit in Köln entstanden ist und dann symbolisch den Rhein nach Basel runterschwimmt und dann von einem New Yorker Galeristen entschlüsselt wird, war schon Teil der Arbeit. Ein wenig wird die Arbeit auch dekodiert dadurch, dass eine Kunststoffbox zur Arbeit gehört. Das ist wie ein Kit mit Wasser, der Luftpumpe. Also der ganze Prozess auch der performative Prozess. Ich bin ja selber mit dem Fahrrad zum Rheinufer gefahren, habe die Luft aus den Reifen gelassen und habe dann mit der Doppelluftpumpe das Rheinwasser reingepumpt. Das wurde auch fotografisch dokumentiert. Also eine Box mit den Fotos der Aktion ist eben auch in der Arbeit enthalten. Aber es stimmt schon, im Museum darf das nicht angefasst werden und da sieht man dann eine Box mit Fotos und ein Kanister und eine Luftpumpe. Aber ich denke, das ist ziemlich simpel zu dekodieren.
Ja, oder ist es auch so ein bisschen was Rätselhaftes? Zum Beispiel eine andere Arbeit, da hast du eine, ich glaube in Addis Abeba hast du eine geschnitzte Holzskulptur von einer Coca-Cola-Flasche mitgebracht und diese dann wiederum in Bronze gegossen. Und das ist, Arbeit heißt Reimport. Also es geht irgendwie um die ikonische, auch Sinnbild der Kommerzialisierung, irgendwie diese Silhouette der Cola-Flasche, die dann dort in einem anderen Kulturkreis gelandet ist, die holst du dann wieder zurück. Ja. Und auch die landet dann wieder quasi in einem.
Aber die Flasche kam jetzt nicht aus Äthiopien, die habe ich tatsächlich hier gefunden als moderne afrikanische Pop-Art-Skulptur.
Ach so, diese Schriftzug hier bei uns in der Ausstellung, German Cultural Institute, kommt
aus Äthiopien. Der Schriftzug, der stammt aus Addis Abeba,
ja. Ja, aber ist diese Dekodierung dann wichtig oder ist dieses rätselhafte?
Ja, das ist ja auch teilweise mehrfach kodiert und bei der Arbeit Reimport ist das ja auch Teil der Arbeit, dass sich die Kodierungen aufeinander schichten. Dass es eine Appropriation der Cola-Flasche in Afrika passiert, das kommt nach Europa, dann nehme ich das und überführe das in ein anderes Material. Also das ist ein wichtiger Teil der Arbeit. Und auch die Verwirrung.
Und der Schriftzug, weil man kommt ja rein und sieht das und würde ja eigentlich glauben, das ist der Titel der Ausstellung oder es ist ein bisschen wie so ein Stand auf irgendeiner Messe oder so. Wie arbeitest du dann? Du nimmst dann, weil das ist ja so ein bisschen perspektivisch verzogen, die Schrift.
Genau, die Schrift war eben oben an einer Fassade angebracht und ich konnte den perspektivisch verzerrt aufnehmen und es ist tatsächlich, daraus ist der Schriftzug abgeleitet worden. Mit allen Fehlern, also das L von Cultural hängt zum Beispiel an dem U dran, ist nicht richtig festigt. Das war mir wichtig, weil es im Rahmen der Ausstellung auch immer wieder um Institutionen geht. Das MoMA, die Kirche und hier eben die Vermittlung deutscher Kultur im Ausland. Also das war das Goethe-Institut in Addis Abeba, das diesen Schriftzug gefunden habe.
Also aber auch um Institutionen, aber also Deutschland ist natürlich schon auch ein elementarer Teil deiner Arbeit und es geht immer wieder um Rahlsystem, um deutsche Farben, um deutsche Autos, um deutsche Geschichte, den deutschen Herbst.
Ja, auch, aber also ich bin da jetzt nicht national verengt, aber das, klar, das sind Themen, die nah an mir dran sind. Ich bin eher mehr beeinflusst von Alltagserfahrungen oder Fundstücken im Alltag, wie jetzt dieser Schriftzug oder die Grundstruktur für die Posterpaintings. Und das eine habe ich in Kalifornien gefunden, das andere in Äthiopien. Also das kommt auch zusammen. Aber Großteil meiner Alltagserfahrung mache ich in Deutschland, das stimmt.
Aber zum Beispiel das Foto, was Grundlage ist für dieses Aluminium-Painting, was hat das für einen Inhalt?
Das war ein Foto von Betty Ford, der damaligen First Lady von 1976. Ein Pressefoto, das hat sich verselbstständigt. Also es ist im Grunde genommen auch gar nicht mehr wichtig. Ich wollte das eigentlich nie sagen, aber das
weil es tatsächlich zu verstehen, wie die einen Dinge zu anderen kommen.
Keine Rolle spielt. Das hätte wahrscheinlich auch jedes andere Foto sein können, wo du dann so tief auf Pixel-Ebene einzoomst. Aber das war das Foto, weil ich mich eben auch sehr mit originaler und auch mit gefundener Fotografie beschäftige und das auch öfter für die Arbeit verwende. Und klar, Adidas ist ein deutscher Konzern, aber eben auch global verständlich, internationale Marke. Du hast ja über die Ausstellung im Museum Ludwig gesprochen. Die Olympia 72 ist tatsächlich wichtige, erste, sehr diffuse Kindheitserinnerung an dieses Ereignis. Und ich war immer und bin auch immer noch von dem visuellen Erscheinungsbild von Otto Eicher für die Olympiade 72 fasziniert und habe damals versucht, eben einen inhaltlich aufgeladenen Turnschuh zu gestalten. Das war die Idee, also dass der Schuh Elemente des visuellen Erscheinungsbilds der Olympiade 72 in sich hat.
Weil du das vorhin gesagt hast mit der Kirche und dem Museum, du hast auch mal eine Performance-Ausstellung gemacht, wo du das Museum Abteiberg zu einer Skate-Arena gemacht hast.
Genau. Das Städtische Museum Abteiberg in Mönchengladbach gilt ja als der erste Museumsbau der Postmoderne. Und meine erste Assoziation, als ich das erste Mal das Museum betreten habe, war tatsächlich, dass das wie ein Indoor-Skatepark aussieht. Diese ganzen verschiedenen Ebenen, die Rampen, die Ebenen verbinden, das war eine erste Assoziation. Und als mich 1998 der damalige Direktor Veit Lörs nach einem Projekt fürs Museum fragte spezifisch nach einem Projekt für die Cafeteria des Museums, weil die lief damals nicht und er dachte, mit einer künstlerischen Intervention wäre der Betrieb wieder zu reanimieren, kam ich auf die Idee, ein Skateboard-Projekt dort zu machen. Und die Idee war, einen professionellen Skater durch das Museum fahren zu lassen. Und da kommt wieder mein alter Freund Michael Zöllner ins Spiel. Der hat dann nach seinem Typografiestudium einen Verlag gegründet, den Tropenverlag. Und hatte gerade über Raymond Pettibone den Kontakt zu Mark Gonzales bekommen, hat die Kurzgeschichten von Mark Gonzales verlegt. Und der Mark Gonzales sollte eben sowieso für eine Lesereise nach Deutschland kommen. Und so konnten wir das koordinieren, weil wir hatten für das Museumsprojekt null Budget, also tatsächlich gar kein Geld. Mhm. Das heißt, wir haben dann mit dem Hausmeister des Museums aus alten Transportkisten des Museums die Rampen gebaut. Und es war dann möglich, dass Mark durch die permanente Sammlung des Museums seine Skateboard-Performance aufführen konnte.
Was mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, was ich interessant finde, ist du hast ja so Stales-Paintings gemacht und dich mit dem Stales weiter beschäftigt, der so eine Oberfläche hat, dass er, also ich glaube, heute ist es wahrscheinlich nicht mehr so, aber damals von den Radarstrahlen nicht erfasst wurde.
Genau.
Und unsichtbar blieb. Und das ist ja vielleicht ähnlich zu diesem Aluminium-Painting. Spielst du schon auch so mit dieser Sichtbarkeit, Dekodierbarkeit, Nicht-Dekodierbarkeit und verschleierst auf eine Art und Weise irgendwie die Dinge so, dass man sie...
Nein, Unsichtbarkeit oder unsichtbar zu sein ist natürlich eine faszinierende Vorstellung.
Ja, aber ich meine auch deine Kunst ist zum Teil eben dann bis zu gewissen Ebenen entschlüsselbar, aber du übersetzt es so oft, dass sie quasi nicht mehr ganz dekodierbar ist.
Genau. Ja, gut.
Oder?
Ja.
Und das so quasi als...
Ja, das gefällt mir,
ja.
Das kann ich unterschreiben.
Und gibst zum Teil natürlich dann auch durch diese Vorgehensweise dann Entscheidungen ab. Also wenn du die Oberfläche ablaserst oder du nimmst dieses Detail aus dem Foto, lässt das fräsen und dann verlierst du ja auch so ein bisschen die Kontrolle dabei, wie es am Ende...
Das ist ein kontrollierter Kontrollverlust, wenn ich so will.
Ja.
Genau. Ich weiß ungefähr, was passiert, aber...
Der Findungsprozess des Titels der Ausstellung ist ja auch quasi ein outgesourceter, reappropriierter.
Ja, genau.
Ja.
Der lag im Mülleimer.
So, ja.
Den musste ich noch rausnehmen.
Das ist durch einen Zufall entstanden.
Ja.
Ja, dann vielen Dank und alle sind eingeladen, die Pancake Show zu besuchen in der Königgalerie Chapel in St. Agnes bis zum 2. März.
Danke, Jörn.
Dank dir.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.